Heute freue ich mich, dass ich Jonas Bereuter bei mir begrüßen darf. Jonas ist staatlich anerkannter Sozialpädagoge, systemischer Familiencoach und seit fast 10 Jahren Leitung im offenen Ganztag. Was ihn besonders auszeichnet, ist, er hat 2 OGT, also offener Ganztagseinrichtung, aufgebaut, eine von 80 auf 130 Plätze erweitert und dann 2020 eine komplett neue Einrichtung von der Konzeption bis zur Eröffnung mit seinem Team entwickelt. Als zertifizierte Fachkraft für Kinderschutz und Fortbildner ist er in ganz Norddeutschland unterwegs und brennt dafür, qualitative Pädagogik auch unter schwierigen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Und was ich besonders spannend finde, ist, dass er neben der Tätigkeit in der OGT und beim Fortbilden leidenschaftlich Salsa tanzt und das sogar unterrichtet. Lieber Jonas, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Genau, heute soll es ja um den offenen Ganztag gehen, also den Nachmittag in der Schule. Mhm. Und genau, wir beide hatten ja vorher schon mal gesprochen und du hattest erwähnt, dass uns in den kommenden Jahren wilde Jahre im Ganztag bevorstehen. Vielleicht starten wir damit einfach mal. Was erwartet uns denn so in den kommenden Jahren, dass die wild werden?
Ja, das habe ich mal so geschrieben, wilde Jahre. Ne? Da muss man gar nicht so viel orakeln. Ich glaube, alle, die in dem Bereich tätig sind und alle Familien, die perspektivisch irgendwann demnächst Kinder in die Grundschule bringen wollen, die haben von diesem Begriff Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung schon mal hier oder da gehört. Das wird ab dem Schuljahr 26/27 passieren. Das heißt, ab dem Schuljahr 26/27 gibt es einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder, die dann in die erste Klasse kommen. Ein Jahr später dann für den Jahrgang da drauf, so dass man innerhalb der nächsten 4 Jahre einen Rechtsanspruch auf Ganztagsplätze in dem kompletten Grundschulbereich haben wird. Das ist super spannend und das wird auf jeden Fall super wild, weil mit diesem Rechtsanspruch verschiedene Qualitätsansprüche und verschiedene organisatorische Ansprüche kommen werden, von denen, und da bin ich ein bisschen bei wild, von denen man noch gar nicht so genau weiß, wie die wirklich aussehen. Also, wir werden ja noch mal ein bisschen bestimmt drüber reden, wie Ganztag sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ich kann da für Schleswig-Holstein und für Kiel natürlich viel sagen, aber ich glaube, viel davon ist auch übertragbar beziehungsweise auch beobachtbar an anderen Stellen und anderen Orten. Es wird für manche Einrichtungen und für manche Grundschulen, glaube ich, insofern eine wilde Zeit, weil diese Qualitätsmerkmale oder diese Qualitätsstandards, wie auch immer sie aussehen mögen, doch eine ziemlich hohe Latte sind, wenn sie denn dann stehen und wenn sie denn dann durchgesetzt werden müssen. Das heißt nicht, dass die Einrichtungen alle qualitativ schlecht arbeiten, sondern dass diese verschiedenen Einrichtungen verschieden gegründet und verschieden gewachsen sind und dass die unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen ihre Arbeit machen. Ich bin fest davon überzeugt, dass alle diese Arbeit im besten Wissen und Gewissen machen, aber dieses qualitativ gleichstellen. Das wird, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte und manche Einrichtungen sind da schon gut davor, manche Träger und manche tun vielleicht auch gerade noch ein bisschen so, als würde das noch nicht passieren und man müsste mal abwarten. Genau, aber es wird passieren und ich glaube, das Abwarten mit Blick darauf, dass es schon im nächsten Jahr passiert, vielleicht jetzt nicht mehr die richtige Taktik ist.
Und also ich finde ja, dass im Grunde jetzt ja auch das schon relativ wild ist. Also wenn ich so gucke, ich bin ja auch viel in Schleswig-Holstein und Hamburg unterwegs und da gibt es ja ganz unterschiedliche Trägerschaften und teilweise sind auch die Fachkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher oder auch eben die anderen, die da mitarbeiten, dann direkt bei der Schule angestellt. Dann gibt es teilweise eigene Räume für die Nachmittagsbetreuung. Dann werden die Klassenräume mit benutzt. Dann gibt es eine gute Zusammenarbeit mit den Lehrkräften im Vormittag und eine nicht ganz so gute. Also ich finde, es ist jetzt ja schon viel, was noch gar nicht so klar eben in Qualitätsstandards gepresst werden kann, sage ich mal. Und da könnte ich mir vorstellen, also ja, kann ich das total unterschreiben oder nachvollziehen, dass du von wilden Jahren sprichst. Jetzt hattest du eben gesagt, wir können ja auch noch mal hingucken, wie sich die Nachmittagsbetreuung oder die Ganztagsschule eben entwickelt hat. Magst du da noch mal was zu sagen?
Da kann ich, ja doch, auf jeden Fall. Wir fangen mal, glaube ich, bei meiner Kindheit an. Also ich bin jetzt Mitte 30. Ich bin in einer ganz kleinen Dorfschule hier im Kieler Umland zur Schule gegangen. 3 Klassenräume, 4 Klassen, 3 Lehrkräfte. Also so richtig Dorfschule, wie es damals noch im Buche stand. Und zu meiner Zeit, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, kam bei uns die erste Nachmittagsbetreuung an der Grundschule auf. Und das wird auch die Zeit gewesen sein, Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo der Bedarf an einer Betreuung über die 12 Uhr, 12.30 Uhr hinaus bei vielen Familien einfach gewachsen ist. Das hat verschiedene Gründe gehabt und hat sie heute noch. Die Ansprüche an Familien sind sehr im Wandel gewesen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es ist lang nicht mehr so, dass ein Einkommen zum Beispiel ausreicht, um eine Familie irgendwie über die Runden zu bringen. Das heißt, beide Eltern sind häufig berufstätig in verschiedenen Jobs unterwegs, die dann mit Schichtplänen oder mit Bürozeiten oder ähnlichem eben häufig auch nicht so darstellbar sind, dass irgendwer mittags zu Hause ist und das Essen auf den Tisch bringt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, dass unser Begriff und unsere Vorstellung von Bildung in den letzten Jahren sich gewandelt und erweitert hat. Und dass wir Bildung eben nicht nur am verschulten Vormittag irgendwie stattfinden lassen wollen und sollen, das ist ja gesetzlich auch so erwünscht und vorgesehen, sondern dass Bildung eben ganzheitlicher gesehen wird und dass auch der Nachmittag und die Angebote dort eben unter einem Bildungsaspekt stattfinden. Und ich glaube, das sind so die zwei großen Dinge. Dann gibt es immer noch viele individuelle Gründe, warum Ganztagsschule an manchen Orten so ist, wie sie ist. Aber es lässt sich auf diese zwei Dinge, glaube ich, ganz gut zurückführen. Immer die veränderten Ansprüche an Familie und Familienorganisation und der Bildungsbegriff insgesamt, der sich in den letzten Jahren einfach gewandelt und entwickelt hat. Und das führt dazu, dass es aus unterschiedlichen Ecken die Gründung von Ganztagsbetreuung gab. Das waren mal Eltern, die sich als Elternverein zusammengeschlossen haben und gesagt haben, gut, wir machen es selber, wenn es sonst niemand kann. Soziale Träger, große wie kleine, die gesagt haben, okay, wir als Verein bieten das jetzt an der Schule an. Das ist aber alles aus dem Boden gesprießt, das ist alles gewachsen. Und das führt eben auch zu der Lage, in der wir uns jetzt befinden, dass ganz viele gewachsene Strukturen, die für diesen einen speziellen Standort damals wie heute vielleicht noch total sinnvoll erschienen, unter gewissen Qualitätsperspektiven einfach nicht mehr tragbar sind. Genau, also jetzt habe ich den Bogen wieder zu den wilden Jahren ein bisschen gezogen. Genau, aber ja, das sind so die zwei Gründe, die ich da sehe. Und das sind auch die zwei, mit denen wir am meisten zu tun haben, wenn wir aktiv mit den Kindern am Nachmittag arbeiten. Also wir haben es mit nicht dem Ersatz, aber der Erweiterung familiärer Strukturen zu tun. Wir wollen den Kindern ein Zuhause am Nachmittag bieten. Wir wollen ein Mittagessen auf den Tisch bringen, beziehungsweise es wird ein Mittagessen auf den Tisch gebracht und wir begleiten das. Wir sind Ansprechpersonen für Sorgen oder für Erfolge feiern oder ähnliches und wir begleiten die Kinder eben durch den Nachmittag pädagogisch wie organisatorisch.
Genau. Was ich sehr schön fand, ist, dass du zwar sagst, ne, es sind herausfordernde Rahmenbedingungen tatsächlich auch in der Nachmittagsbetreuung und trotzdem, da kommen wir ja gleich im Laufe des Interviews noch drauf, hast du halt 5, finde ich, eigentlich ganz positive Impulse, wie man damit umgehen kann. Magst du vielleicht, bevor wir uns diese Impulse angucken, nochmal was zu den Rahmenbedingungen sagen? Also warum würdest du sagen, die sind herausfordernd?
Oh, wo soll ich anfangen? Die sind herausfordernd, ja. Die sind aus verschiedensten Gründen herausfordernd. Zum einen finde ich sie wahnsinnig herausfordernd, deshalb, weil wir mit dem Rechtsanspruch und den Qualitätsmerkmalen mehr und mehr von Erwartungen gegenüberstehen, die aber materiell, finanziell und organisatorisch so noch gar nicht abgebildet werden können. Und meine Befürchtung auch ist, dass sie sich niemals richtig die Waage halten werden. Also wenn man sich den Kita-Bereich anschaut oder den Krippenbereich, dann ist es mit den Gesetzlichkeiten, mit dem Kita-Gesetz und dem neuen guten Kita-Gesetz und so weiter und so fort, da schwimme ich nicht so drin, aber das ist sehr umfangreich, was da an Anforderungen und an Qualitätsmerkmalen gestellt wird, die aber auch einen Gegenwert haben, also die gegenfinanziert werden. Da kann ich mich jetzt, glaube ich, mit Kita-Leitung auch streiten oder auch nicht, wie gut die gegenfinanziert werden. Aber wenn ich das im Vergleich zu dem Bereich offener Ganztag, Ganztagsbetreuung sehe und sehe, wie wir jetzt schon um Zuschüsse kämpfen müssen, wie wir jetzt schon Deckelungen von Landeszuschüssen in Schleswig-Holstein teilweise haben, die überhaupt nicht mehr das tragen können, was wir vor Ort an Kinderanzahlen haben, nur als kleines Beispiel, dann ist es eine wahnsinnig hohe Herausforderung, pädagogisch qualitativ hochwertige Arbeit zu machen, weil uns die Mittel an der Stelle so ein bisschen fehlen. Das ist das eine. Und das andere ist die Dynamik, in der sich das Ganze gerade entwickelt. Also ich arbeite, oder die Einrichtung, die ich leite, ist eine Grundschule in Kiel mit 300 Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse. Und wir haben bereits eine Betreuungsquote von nahezu 100%. Wir sind bei 95% der Kinder, die vormittags wie nachmittags bei uns vor Ort sind. Andere Schulen haben Quoten zwischen 20% und 50%, aber auch das wird perspektivisch in den nächsten 4 Jahren wachsen, aus den Gründen, die wir ja auch gerade schon mal so ein bisschen besprochen haben. Und denen fehlen vielerorts die Räumlichkeiten und auch teilweise die Ideen, wie sie das darstellen sollen, wenn man dann mit Leistungsträgern, Stadt oder Land oder wer auch immer die sind, zusammenarbeitet, die halt einen ordentlichen Daumen auf das Finanzielle und auf das Organisatorische haben. Ich glaube, dass da viele Einrichtungen und Träger ein bisschen nervös sind im Moment.
Ja, also ich hatte so ein bisschen im Vorfeld auch nochmal geschaut, wie denn das so verteilt ist, also wie, ne, weil du hattest das erzählt, dass bei euch da so ein großer Anteil der Kinder schon ist, die da betreut werden. Und das ist tatsächlich ja auch wirklich noch total abhängig davon, ne, ist es eine große Stadt, ist es irgendwie eher ländlich, da ist es doch noch ein Tick weniger, wobei es auch eigentlich fast überall über 50% lag. Und in den Großstädten halt, was du schon sagst, ist, ne, also tendenziell eher bei 100%. Und das heißt ja andererseits, auch der Bedarf ist einfach da von den Familien, ne, die sagen, hier, wir brauchen eben die Betreuung von den Kindern, aus welchen Gründen auch immer. Also insofern.
Und selbst, vielleicht um kurz einzuhaken, selbst wenn die Betreuung nicht auf Leben und Tod benötigt wird, sprechen wir hier trotzdem von einem Bildungsangebot, das wahrgenommen werden darf und sollte. Ich finde eben, ich glaube, das macht auch was aus mit der, ist auch eine Haltungsfrage, was wir mit dem Ganztag wollen. Also wollen wir mit dem Ganztag nur die Familien, ich sag mal in Anführungszeichen, versorgen oder über die Runden bringen, die nicht anders können? Oder wollen wir mit dem Ganztag ein Angebot schaffen, das von Kindern und Familien eben auch gerne besucht und geschätzt wird, weil es qualitativ auf guten Beinen steht. Das heißt, ich nehme, das ist mir am Ende eigentlich egal, ob die Familien die Betreuung brauchen oder nicht. Sie dürfen sie haben und sie sollen sie wahrnehmen, wenn sie das möchten.
Ja, ja, also das finde ich auch immer sehr, sehr faszinierend, dass eben, wenn ich dann mit Teams aus dem, in Hamburg ist es ja GBS oder häufig auch OGS-Bereich arbeite, dass es eben nicht andersrum. Also in Hamburg erlebe ich das häufig noch, dass die Eltern tendenziell erstmal, vormittags ist Schule und nachmittags sollen die Kinder halt so ein bisschen, ich will jetzt nicht aufbewahrt sagen, aber der Bildungsaspekt ist bei den Eltern häufig noch nicht so angekommen. Und was da aber von den Teams geleistet wird, was die da schon für Überlegungen haben, was die da schon anbieten, das finde ich persönlich immer super faszinierend, was da eben alles im Nachmittagsbereich dann da auch gemacht wird.
Ja, also wir wollen gerne über das Satt und Heil hinausgehen.
Genau.
Ja.
Genau. Gut, aber wir wollen ja jetzt auch nicht nur zu den Herausforderungen gucken, sondern eben gerade, wie kann denn unter den Bedingungen, die da jetzt im Moment sind, wie kann denn da qualitativ hochwertig, wie du es so schön genannt hattest, oder qualitativ hochwertige pädagogisch eben auch gearbeitet werden? Und da hast du uns ja 5 Impulse mitgebracht. Und ich glaube, der erste Impuls bezieht sich auch so ein bisschen auf durchaus auch wieder eine Herausforderung, nämlich, dass die Nachmittagskräfte häufig ja mit einer wesentlich größeren Gruppe, als wir es zum Beispiel im Kindergarten gewohnt sind, unterwegs sind. Genau, ja. Und da hat er gesagt, das kann man aber eben auch qualitativ gut gestalten. Genau, da
denke.
Ich hab deinen Impuls gespannt.
Ja, ich denke. Also vielleicht vorweg zu allen 5 Impulsen ist ja zu sagen, dass ich die auch nur aus meiner eigenen Perspektive und meiner eigenen Erfahrung herausgebe und dass ich in einer Einrichtung ja arbeite, von der ich den Luxus ja hatte, sie selber mit gestalten und eröffnen und bauen und umbauen und etc. pp. Also all das konnte ich tun. Von daher merke ich auch, wenn ich manchmal in Fortbildungen bin, wo ich mit Mitarbeitenden und Teams aus anderen Einrichtungen arbeite, dass ich manchmal aus so einer privilegierten Position heraus argumentiere. Wobei ich eben denke, auch unsere Einrichtung und unser Träger, wir hatten ja auch die gleichen Startvoraussetzungen wie alle anderen eben auch. Wir haben auch alle, wir kriegen die gleichen Zuschüsse wie alle anderen auch. Wir haben die gleichen Standards, zumindest was Kiel Schleswig-Holstein angeht, wie alle anderen auch. Also genau, zum einen privilegiert, zum anderen denke ich aber auch, dass wir eine Arbeit machen, die jetzt nicht unrealistisch für andere Einrichtungen irgendwie wäre, weil wir zumindest organisatorisch materiell die gleichen Voraussetzungen haben. Mhm. Was wir alle haben, ist ein Verhältnis von Teamgröße zu betreuten Kindern, das ja weit über das, was in Kita-Schlüsseln oder sowas drinsteht, hinausgeht. Was ich auch in Ordnung finde, weil wir mit Kindern arbeiten, die in ihrem Entwicklungsstand ja doch schon ein Stückchen weiter sind. Ja. In der ersten Klasse sind wir noch im Übergang, denke ich. Kita, Schule, da wird ja auch an vielen Stellen dran gearbeitet. Aber je weiter die den Grundschulweg gehen, umso selbstständiger werden sie eben auch. Konkret für uns bedeutet das, dass wir in der Einrichtung bei uns vor Ort mit um und bei 300 Kindern arbeiten und je nachdem, wie der Dienstplan steht, mit einem Team zwischen 12 und, ich sag mal, wenn es richtig gut ist, 18 Leuten vor Ort sind. Mhm. Kann man sich jetzt den Schlüssel ausrechnen? Tut, glaube ich, nicht Not. Es sind sehr viele Kinder auf gar nicht mal so viele Mitarbeitende. Ja. Und was wir uns einfach auferlegt haben, ist an der Stelle so ein bisschen der Wahlspruch Qualität über Quantität. Also wir werden kaum die Möglichkeit haben, jedes Kind am Tag in all seiner Entwicklung so eng begleiten zu können, dass wir quantitativ mit 300 Kindern gleich viel Kontakt haben. Was wir aber möchten, ist, dass der Kontakt, den die Kinder zu uns suchen, qualitativ hochwertig ist. Das heißt, wir wollen immer dann ansprechbar sein, wenn Kinder eine Frage für uns haben. Störungen haben bei uns auf jeden Fall also Vorrang. Mhm. Wir gehen auf gerade auf Berichte von guten Erlebnissen am Vormittag versuchen wir sehr bewusst positiv einzugehen. Wir fragen mindestens 1-2 Mal noch nach, wenn es eine Erzählung aus dem Vormittag oder aus dem familiären Bereich gibt. Einfach, dass die Kinder, die zu uns kommen, das Gefühl haben, gehört, ernst genommen und gesehen zu werden. Also worauf wir versuchen zu verzichten, ist ein Abbügeln oder ein, da habe ich jetzt keine Zeit für, auch wenn wir keine Zeit haben. Aber wir denken, dass es an der Stelle eben wichtig ist, dass wenn wir schon angesprochen werden, dass wir uns dafür eben die Zeit auch nehmen. Wenn es richtig, richtig gut läuft, hat jedes Kind mindestens einmal am Tag einen kurzen Kontakt zu einem Mitarbeitenden aus dem Team. Mhm. Sei es bei der Begrüßung, bei der Anwesenheitsliste. Ich meine, das muss ja sein, weil die sich bei uns an und abmelden, aber darüber hinaus soll es doch mindestens noch irgendwie einen Satz oder einen kurzen Austausch geben. Das versuchen wir bei der An- und Abmeldesituation viel zu machen. Wir versuchen das vor allen Dingen aber auch bei der Mittagessenssituation zu machen. Wir haben eine Mensa, wo wir in 4 Schichten Mittagessen und die Mitarbeitenden, die Kinder eben da auch begleiten. Und wenn man sich 3 bis 5 Minuten pro Tisch einmal nimmt, hat man auch schon einfach eine ganze Menge Kinder einmal gesehen, einmal gehört und einmal in der Ansprache gehabt. Und wir versuchen natürlich über die Hausaufgaben und die AG-Zeit auch noch so ein bisschen hinzukriegen. Ich höre in unseren Teamsitzungen und auch in den Fortbildungen, in denen ich bin, häufig so einen Frust darüber, dass man sich gerne viel mehr Zeit nochmal für die Kinder nehmen würde. Und das kann ich nachvollziehen und das fühle ich auch. Ich würde wirklich gern mehr Zeit für einzelne Kinder verbringen, mit einzelnen Kindern verbringen, gerade wenn ich das Gefühl habe, dass die gerade Defizite familiär oder auf anderen Stellen haben, um da so ein bisschen tiefer zu gehen. Häufig können wir es einfach nicht. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was diese kurzen, qualitativen Kontakte, diese ernst gemeinten, aufrichtigen Kontakte, an Beziehungsarbeit schon leisten können. Und Kinder, die das verinnerlicht haben, dass sie jederzeit auf einen Mitarbeitenden, auf eine Mitarbeitende zugehen können und diese Mitarbeitende auch entsprechend reagiert, die werden es eben auch immer wieder in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen oder Hilfe brauchen, tun, weil sie diese Erfahrung eben gemacht haben. Überprüfen können wir das nicht. Wir haben keine Abhakliste und sagen, komm, jetzt haben wir mit Tom heute noch nicht geredet, dann schicken wir noch mal jemanden hin. Das ist nicht der Fall. Aber wir überprüfen uns quasi durch die Hintertür in unseren Teamsitzungen immer wieder, indem wir gucken, okay, welche Kinder haben wir sehr häufig in unseren Besprechungen. Dann nehmen wir uns mal eine Teamsitzungszeit, um den Fokus mal bewusst auf die ruhigen oder die gut mitlaufenden Kinder zu legen oder ähnliches. Und ich glaube, dass im Laufe eines Schuljahres unterm Strich da schon eine ganz ausgeglichene Summe bei rauskommt.
Das heißt also, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für dein Team und dich ist, dieser Bindungs- und Beziehungsaufbau. Ich glaube, du
Absolut.
hattest von der Qualität der Kontakte auch
Ja.
gesprochen in unserem Jahr.
Um die geht es, genau, um die Qualität der Kontakte zwischen Kindern und Mitarbeitenden. Und da ist es völlig egal, ob die Person, wo der Kontakt stattfindet, jetzt qualifizierte Fachkraft oder studentische Hilfskraft oder Hausaufgabenhilfe oder ähnliches sind, weil alle hoffentlich mit derselben Haltung und derselben Einstellung in diese Kontakte eben reingehen, nämlich dass das wichtig ist und dass es eigentlich ja auch ein Zeichen von Wertschätzung der Kinder uns gegenüber ist, dass die mit uns in den Austausch gehen wollen und dass die uns von ihrem Tag berichten wollen, dass die das Vertrauen haben, uns von ihren Sorgen zu erzählen. Und ich finde, das sollte einfach mit einer großen Ernsthaftigkeit aufgenommen und verarbeitet werden.
Und es hört sich für mich dann auch so an, dass quasi jeder im Team für jedes Kind da und ansprechbar ist. Oder wie handhabt ihr das? Ja, okay.
Also wir sind grob aufgeteilt in Jahrgangsteams. Drei bis fünf Personen, je nach Dienstplan, sind für je einen Jahrgang zuständig. Die Jahrgänge sind, wenn wir auf 300 rechnen und durch vier, zwischen 75 und 85 Kinder groß ungefähr. Und natürlich wissen die Kinder aus der ersten Klasse, dass das deren Team ist. Aber das heißt überhaupt nicht, dass nur diese vier bis fünf Personen die Ansprechpersonen für diese Kinder sind, sondern die dürfen und sollen immer und überall sein. Und unsere Augen sind auch immer und überall bei allen Kindern, weil wir in einem halboffenen Konzept arbeiten. Das heißt, wir haben einzelne vier Gruppenräume als Anlaufstätten. Das sind Klassenräume und man kann sich ausrechnen, dass da nicht 85 Kinder reinpassen und wir die Tür dann abschließen, sondern der Rest des Schulgeländes und der Räumlichkeiten sind dann für, sobald die aufgeschlossen und unter Aufsicht sind, für alle Kinder zugänglich. Und das bedeutet eben auch, dass diese Personen die Aufsicht auf dem Schulhof führen, auch mit ihren Augen und ihrer Zuständigkeit bei allen Kindern sind. Also man hat Favoriten, will ich nicht sagen. Man hat die vier, fünf festen Personen pro Jahrgang, wo man weiß, okay, die kennen die mit Namen und die wissen Bescheid. Und es gibt bestimmt auch Kinder, die jetzt nicht die Namen aller Teammitglieder wissen, aber die wissen, wenn da einer von uns steht, dann kann es da hingehen und dann wird da entweder weitergeholfen oder zugehört oder dann gibt es den Kontakt da eben. Ja.
Genau, das war ja so der erste Impuls, also sprich, ne, Qualität der Kontakte und in der Beziehungs- und Bindungsaufbau. Und dann hattest du eben in so einem Nebensatz schon erwähnt, dass ihr in den Teamsitzungen über die Kinder sprecht. Und das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein Impuls, also die Teamstruktur und die Teamsitzung im Blick zu haben.
Absolut. Läuft bei uns eigentlich, seitdem ich da arbeite bei meinem Träger, läuft es so mit. Und es ist mir erst im Laufe der letzten anderthalb Jahre klar geworden, weil ich als Fortbildner dann Kontakt zu anderen Einrichtungen und anderen Menschen hatte, die in dem Bereich arbeiten, dass es nicht überall selbstverständlich ist, dass man sich über die Kinder austauscht. Das fand ich spannend. Also muss ich vorsichtig ausdrücken. Das hat mich wirklich gewundert. Also es gibt Teamsitzungen, die gibt es fast überall. Die sind aber an manchen Stellen, haben die eine ein Fokus sehr auf Organisatorisches, also welche Termine stehen an, welche Ferienplanung wird jetzt gemacht, welche Infos gibt es von Schulleitung, welche Infos gibt es von Trägerseite. Und ich habe häufig in große Augen geschaut, wenn ich gesagt habe, wir nehmen uns mindestens eine Stunde pro Woche Zeit, um über Kinder zu sprechen. Wo wir uns die Zeit hernehmen und wie denn alles andere dann damit läuft und so. Ja, es ist eine Priorität, die wir auf jeden Fall haben, dass wir über einzelne Kinder sprechen, die uns bewegen und die uns beschäftigen, und dann eben auch die Schwarmintelligenz des Teams anschmeißen, um letztendlich ist das nichts anderes als eine fortlaufende kollegiale Beratung, zu sagen, okay, was könnten denn noch Gründe oder Ideen oder Impulse zu diesem Kind sein, die uns vielleicht im Laufe der nächsten Wochen an der Stelle weiterbringen und dann eben auch den Kindern vor Ort helfen können. Und das machen wir sehr konsequent. Also wenn jetzt nicht gerade die große Sommerferienplanung ansteht oder wir in Fortbildung sind, dann haben wir einmal die Woche unsere Teamsitzung mit mindestens einer Stunde 15 und da haben wir 15 Minuten Zeit für Organisatorisches und dann machen wir aber meistens auch Schluss und sprechen über die Kinder. Und das bringt uns alle wirklich sehr voran. Zum einen, weil wir als Team dann das Gefühl haben, den Blick auch für alle zu haben. Und zum anderen, weil es auch eine wahnsinnig schöne Erfahrung ist, jemand aus dem Team helfen zu können oder dass das Team einem selber weiterhilft, wenn man pädagogisch ja mal vor einem Fragezeichen steht, was wir durchaus regelmäßig tun.
Ja, ich stelle mir das durchaus auch super hilfreich vor. Also wir haben ja in der Nachmittagsbetreuung häufig eben auch Menschen, die nicht eine pädagogische Ausbildung haben, sondern anderweitig qualifiziert sind und da dann eben auch in den Austausch zu gehen und gemeinsam eben zu überlegen, ne, woran könnte das liegen, wie könnte ich reagieren, was sind da für Ansatzpunkte, ja,
Wir
spannend.
schaffen es leider nicht, unsere 10-Stunden-Kräfte mit reinzunehmen. Das kriegen wir rein rechnerisch nicht mit hin. Aber alle, die mehr als 15 Stunden bei uns arbeiten, sind automatisch in der Teamsitzung quasi mit drin. Das ist Teil der Arbeitszeit. Die wird so mit reingerechnet. Und ja, da haben wir qualifizierte Fachkräfte, aber eben auch einfach pädagogische Kräfte ohne irgendwelche pädagogische Vorqualifizierung, die sich aber gegenseitig unter die Arme greifen. Und der Tipp von, ich sag mal irgendeinen Namen, der Tipp von Hanna, Hausfrau 43, an die pädagogisch qualifizierte Fachkraft, kann total hilfreich sein und in den nächsten Tagen richtig was bewirken. Also wir sehen da die Hierarchie nicht, in irgendeiner Fachlichkeit, sondern wir wollen uns einfach gegenseitig als Menschen in der Arbeit mit den Kindern unterstützen. Ja.
Genau, das hattest du ja, glaube ich, auch gesagt, dass bei euch in den Teams, dass die Teams, also klar, es gibt immer irgendwie eine Jahrgangsleitung sozusagen, aber grundsätzlich, dass die Teams da alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten und dass eben nicht diese
Ja.
Abstufung gibt, ne, zwischen pädagogischer Fachkraft und anderweitiger, ja.
Ja, also da ecke ich manchmal auch mit an, glaube ich. Das merke ich auch, je nachdem, wo ich das mal erzähle. Aber ich stehe hinter der Idee auch sehr. Ich mag Hierarchie aufgrund von Stempeln auf Zeugnissen überhaupt nicht. Und ich denke, dass wir gerade im Bereich Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich noch mit nicht qualifizierten Kräften arbeiten müssen und sollten, weil ich finde das auch gut und richtig. Und ich glaube, dass Qualifikation zu mehr Verantwortung führen sollte, nicht aber zu mehr Macht. Und das versuchen wir in unserem Team auf jeden Fall sehr, sehr klar zu leben. Das heißt, die Jahrgangsleitungen, die sind qualifizierte Fachkräfte aus verschiedenen Gründen, aber nicht nur aus dem Grund, weil sie dann mehr wissen oder mehr dürfen, sondern weil sie mehr Verantwortung tragen. Und diese Verantwortung bezieht sich auf das Wohl der Kinder, auf die Aufsichtspflicht, auf das schnelle Handeln in brenzlichen Situationen. Dafür sind wir ausgebildet. Und darauf verlassen sich die anderen Teammitglieder dann eben auch. Aber es geht eben nicht darum, eine eigene Agenda durchzusetzen oder zu kontrollieren, ob die anderen gut und richtig arbeiten. Dafür sind wir alle viel zu menschlich vor Ort. Und das führt meiner Meinung nach eben auch zu komischen Dynamiken in Teams.
Ja, absolut. Absolut, ja.
Ja. Genau.
Genau, also das war quasi oder ist quasi der zweite Impuls. Teamsitzung, um eben über die Kinder zu sprechen, was dann ja auch eben wieder die Qualität der Kontakte stärkt und sich, das hattest du ja eben gesagt, auch nochmal mit der Teamstruktur zu beschäftigen. Wie arbeiten wir denn da eigentlich zusammen? Und dann hattest du als dritten Punkt oder als dritten Bereich, zu dem du einen Impuls hast, die Hausaufgaben genannt.
Ja, stimmt. Das können wir sehr kurz oder sehr lang machen. Also da macht der Pedico auch eigene Seminare und Fortbildungen zu. Und ich habe noch kein Seminar gesehen zum Sinn oder Unsinn von Hausaufgaben. Im Moment befinden wir uns offensichtlich immer noch in dem Stadium, dass Hausaufgaben nun mal dazugehören und dass sie irgendwie gemacht werden müssen. Und ich glaube, wenn wir unter der Voraussetzung uns das anschauen, dann finde ich es wichtig, dass wir vor Ort den Kindern die Möglichkeit geben, konzentriert eine gewisse Zeit lang an Hausaufgaben zu arbeiten. Aber wenn ich jetzt darüber hinausgehe und trotzdem noch die Zeit im Blick behalten möchte, dann muss es pro Einrichtung oder pro Schule eine grundlegende Auseinandersetzung mit dem Thema Hausaufgaben geben. Was wollen die Lehrkräfte? Was wollen die Eltern? Und was sind die Kinder imstande zu leisten? Plus, was können wir anbieten? Welche Erwartungen haben wir als Einrichtung auch an die Hausaufgabenbetreuung? Denn wir sind ja nicht nur Erfüllungsgehilfen, damit die Schreibhefte nachher gut und vollständig sind. Ich glaube, jede Einrichtung hat ein Thema oder hat die Themen Elternverantwortung, hat die Themen, geht es um Vollständigkeit, um Richtigkeit, hat die Themen Lautstärke in der Hausaufgabensituation, die bisweilen, glaube ich, wirklich unaushaltbar und katastrophal sein kann. Ich für meine Einrichtung und meinen Bereich, wir haben uns fast über ein Jahr lang mit der Schule und auf Leitungsebene mit dem Thema auseinandergesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass Hausaufgaben stattfinden müssen. Das trage ich auch mit, auch wenn ich privat vielleicht anderer Meinung bin, aber sie werden nun mal stattfinden. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir als Nachmittag leisten können, für eine gewisse Zeit lang eine konzentrierte Atmosphäre anzubieten, in der die Hausaufgaben bearbeitet werden. Und das ist für die erste Klasse sind es 10 Minuten, für die zweite Klasse sind es 15 Minuten, für die dritte Klasse sind es, glaube ich, schon 30 und für die vierte 45 Minuten. Was die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit bearbeiten, ist unterm Strich egal. Hauptsache, sie haben die Möglichkeit, ruhig und konzentriert zu arbeiten. Das ist das, woran wir uns messen lassen wollen. Wir wollen eine ruhige Atmosphäre schaffen. Wir wollen, dass die Kinder an ihrem Platz, also wir gehen zurück in die Klassenräume, dass die an ihrem Platz arbeiten können. Und das ist auch das, was wir rückmelden. Also wir schreiben in das Hausaufgabenheft täglich, Marion hat 20 Minuten konzentriert gearbeitet. Und das reicht aus für uns, das reicht aus für die Eltern, das reicht aus für die Schülerinnen und Schüler und das war das Wichtigste und das war das dickste Brett zu bohren, es reicht aus für die Lehrkräfte. Unsere Aussage darüber, dass Marion konzentriert arbeiten konnte, reicht für die Lehrkräfte aus. Und dann ist es egal, ob sie Aufgabe 5 und 6 geschafft hat oder nur die Hälfte von Aufgabe 5, denn sie konnte konzentriert arbeiten.
Ja.
Wenn wir egal an welchem Standort, uns nur quasi in diese Rolle der Erfüllungsgehilfen drücken lassen, dann werden wir immer diejenigen sein, die von allen Seiten den Frust abbekommen. Frust von den Eltern, warum die Hausaufgaben nicht so gemacht sind, wie sie gemacht werden müssen, weil die abends keine Zeit mehr dafür haben. Frust von den Lehrkräften, weil die Atmosphäre nicht so ist, dass konzentriert gearbeitet werden kann und niemand kommt irgendwie voran. Und vor allen Dingen Frust von den Kindern, die heulend über den Matheaufgaben sitzen, weil sie Angst haben, dass sie morgen wieder Ärger bekommen, wenn sie die Seite 5 und 6 nicht komplett fertig gemacht haben. Ist doch ein bisschen länger geworden. Das heißt aber, ich bin fest überzeugt davon, dass eine Auseinandersetzung über Hausaufgaben auf Leitungsebene zwischen Einrichtung und Schulleitung stattfinden muss. Und dann kommen wir schon in den Bereich Kommunikation zwischen Vor- und Nachmittag. Und auch der ist relativ groß, aber wir kommen um Kommunikation nicht drum rum. Und wenn wir die Hausaufgaben für alle Beteiligten erträglich machen wollen, ich glaube, darüber hinaus kommen wir gar nicht, dann müssen alle Beteiligten in das Gespräch darüber gehen, welche Erwartungen es gibt und welche auch wirklich erfüllt werden können.
Ja, und also ich finde diesen Begriff ganz schön, den du gerade genutzt hast, dass pädagogischen oder dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Nachmittag eben nicht Erfüllungsgehilfen sind, ne? Sondern dass es da wirklich Sinn macht. Und du hast ja gesagt, ihr habt über ein Jahr oder ein Jahr gebraucht, um euch da abzusprechen, warum Hausaufgaben und wie soll das aufgebaut sein. Und das ist was, was ich auch durchaus beobachte. Das ist teilweise, je nachdem eben, wie die Kommunikation läuft, gibt es eine Ansage von dem Vormittag, das und das soll so und so gemacht werden. Es gibt aber auch ganz andere Konzepte, was weiß ich, Hausaufgaben im Free-Flow. Und da eben zu gucken, ja, was ist denn für unseren Standard, für unsere Schule, was ist da das Richtige?
Ja, und auch für die Räumlichkeiten stimmt, vor Ort. Wir haben das große Glück, dass wir die Hausaufgaben mit den jeweiligen Klassen wieder in den Klassenräumen machen können, weil wir das Personal und die Räume eben haben. An anderen Schulen läuft in der Zeit noch Unterricht. Das heißt, die müssen über eine andere Form nachdenken. Aber nochmal, das muss sich jeder Standort individuell anschauen und da muss es eben einen Impuls auf Leitungsebene geben, sich das überhaupt erstmal anzuschauen. Und ich weiß, dass Hausaufgaben der größte Frustfaktor eigentlich für alle Beteiligten in der Regel sind im offenen Ganztag, weil es eine Pflicht ist, um die man häufig nicht drum rumkommt und letztendlich alle hinter ihren Erwartungen zurückbleiben. Mhm. Ich will auf der positiven Note enden, deswegen der Impuls an der Stelle ganz arg, auf Leitungsebene zu schauen, dass man mit der Schulleitung und dann perspektivisch mit dem Kollegium am Vormittag in Gespräch darüber kommt, was sind unsere Erwartungen nach Hausaufgaben und was können wir davon wirklich erfüllen? Und es wird eine Lücke geben und die muss irgendwie, da muss man sich in der Mitte treffen.
Mhm. Ja. Und das ist ja auch habe ich mir jetzt zumindest so notiert, der vierte Impuls, den du gerne setzen möchtest, nämlich diese Zusammenarbeit zwischen Nachmittagsbetreuung und dem Vormittag und auch den Eltern und dass da durchaus eben auch der Nachmittag proaktiv auf die anderen Beteiligten eben zugehen darf, um da zu gucken, wie können wir für alle und eben gerade auch für die Kinder das Bestmögliche da rausholen. Habe ich das so richtig?
Ja. Ja? Das klingt wundervoll, so sollten wir es tun. als ich vor 10 Jahren angefangen habe, oder vor nicht ganz 10 Jahren, fast 10 Jahre bisher, und quasi frisch aus der Ausbildung als Leitung dieser noch nicht so großen Einrichtung starten durfte, haben wir sehr schnell, sehr klar kommuniziert bekommen, dass wir Eindringlinge sind. Und da war das Thema Ganztag ja noch nicht mal, also klar, noch nicht ganz neu. Da waren ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Aber diese Idee, dass an Schule auch noch andere Professionen arbeiten dürfen, aus Lehrerperspektive oder Lehrerinnenperspektive arbeiten dürfen als Lehrkräfte, die ja letztendlich die Hoheiten über die Schule waren. So. Mhm. Ich will die nicht negativ darstellen. Ich arbeite mit ganz tollen Kollegen zusammen, aber das war das, was ich vor knapp 10 Jahren so zu spüren bekommen habe. Das heißt, die Kommunikation, die mit dem Kollegium stattfand, fand darüber statt, dass die Räume, die wir in Doppelraumnutzung hatten, nicht ordentlich genug hinterlassen wurden, dass wir den einen Pausenhof bitte nicht nutzen sollten, weil dann noch Unterricht von den höheren Klassen ist und das stört doch schon sehr auch. Und was uns einfiele, dass wir den quasi reinpfuschen, wenn es um pädagogische Maßnahmen oder um Konfliktbegleitung oder um Elterngespräche geht. Mhm. Ich überspitze es ein bisschen.
Ja.
Was wir angefangen haben an dem ersten Standort und dann mit Gründung des zweiten Standortes gleich sehr, sehr offensiv, war zu sagen, wir verstehen uns als ein Team für die Kinder. Mhm. Und wenn ihr das nicht tut, ist okay, aber wir hören deswegen nicht auf, so zu tun, als wären wir das. Und wir sind letztendlich immer wieder durch die Türen gegangen. Wir sind immer wieder auf die Klassenlehrkräfte zugegangen, die uns häufig sehr verwirrt angeguckt haben. Wir haben gesagt, wir wollen uns mindestens einmal pro Halbjahr trifft sich die Jahrgangsleitung mit der Klassenleitung oder mit den Klassenleitungen und bespricht, was auf dem Plan steht. Und wenn die Lehrkräfte nichts zu besprechen haben, dann erzählen wir halt erstmal eine halbe Stunde. Und über diese Infos kamen dann doch auf einmal gemeinsame Punkte. Inzwischen ist es bei uns so weit, dass wir seit mindestens 2 Jahren, und es ist ja gewachsen, aber seit mindestens 2 Jahren sind wir so drin, dass wenn wir Elterngespräche führen, dass wir grundsätzlich erstmal anfragen, ob die jeweils andere Seite, wenn man von Seiten sprechen darf, Vormittag und Nachmittag, ob die dabei sein wollen, weil es vielleicht Themen gibt, die gemeinsam besprochen werden können. Wenn es um Fälle von Kindeswohl geht, wenn es um Leistungsabfall im Unterricht geht oder ähnliches, sind wir im regen Austausch mit den Lehrkräften darüber, damit wir den Eltern gegenüber mit einer Stimme sprechen können. Mhm. Natürlich sind wir mal in pädagogischen Details uns nicht ganz einig und ich finde, das pädagogische Handeln mancher Lehrkräfte würde ich jetzt nicht zu 100% unterschreiben. Und die bestimmt umgekehrt auch nicht. Da will ich gar nicht, da will ich ehrlich sein.
Ja.
Aber dieses gemeinsame Auftreten als wir sind als Team Schule, Team Ganztagsschule für euer Kind da und wir ziehen an einem Strang im besten Fall noch in die gleiche Richtung. Dann macht es das Eltern einfacher, sich damit hinzustellen und auch da dran zu ziehen. Als wenn man das Gefühl hat, okay, die sind sich vor Ort schon nicht einig über mein Kind. Auf welche Seite schlage ich mich denn jetzt dann auch? Ja. Und ja, auch das hat Arbeit gemacht. Und ja, auch das war manchmal frustrierend, weil man Lehrkräfte hatte, die noch irgendwie 1,5 Jahre auf dem Buckel hatten und gesagt haben, müsst ihr mit mir nicht machen. Gut, dann haben wir halt abgewartet. Aber es wächst jetzt auch eine Generation Lehrkräfte heran, die eine ganz andere Idee schon davon haben, wie Schule funktionieren soll und wie Schule in Zukunft funktionieren wird. Und sie funktioniert nur mit multiprofessionellen Teams. Und wir sind eben ein fester Bestandteil, wenn wir Ganztagsschule sind, von diesem multiprofessionellen Team. Wir sind mindestens 50% für die Kinder zuständig. Die Schule, ich sag mal salopp, von 8 bis 12 und wir von 12 bis 16 Uhr. Und wenn wir an unserem Standort noch Früh- und Spätbetreuung dazu rechnen, dann noch von 7 bis 8 und von 16 bis 17 Uhr. Dann haben wir zeitlich schon gewonnen. Dann können wir nicht so tun, als ob das nicht relevant wäre, was da passiert.
Ja. Gut, aber schön, dass du eben sagst, dass bei euch zu Beginn es auch erstmal vielleicht ein bisschen hakeliger war und dass aber eben dieses Dranbleiben, dass sich das wirklich lohnt und dass du da jetzt von eigentlich, das hört sich an, von einer echt guten Zusammenarbeit dann berichten kannst. Also dranbleiben lohnt sich, was das angeht.
Ja. Also die Zusammenarbeit auf Leitungsebene bei uns in der Schule liebe ich wirklich sehr. Das ist eine sehr kollegiale, eine sehr offene, auch also eine auf Augenhöhe. Die macht richtig viel Spaß und die ist eben, wir ernten da die Früchte der letzten Jahre so ein bisschen. Und ja, ich verstehe auch, dass es Einrichtungen, Leitungen und Trägerschaften gibt, die irgendwann auch einfach frustriert sind, wenn man das Gefühl hat, man rennt gegen Wände. Ich komme aber aus einem Träger, also ich komme der CVM Kiel, das ist der Träger, für den ich arbeite, kann ich ja vielleicht kurz Werbung machen, weil ich den so gut finde. Wir sind einfach von der Haltung her diejenigen, die sagen, okay, wir bleiben aber trotzdem freundlich. Und wir gehen trotzdem nochmal hin und wir berichten trotzdem weiter. Denn wir machen es ja nicht für uns, sondern wir arbeiten für die Kinder. Wir machen es ja für jemand anderen. Es geht nicht um unser Ego und nicht darum, dass wir beleidigt sind und nicht darum, dass wir schräg angeschaut werden, sondern wir wollen das Bestmögliche für unsere Schützlinge rausholen. Und dann machen wir weiter.
Ja.
So, und das hat an all den Standorten, an denen wir arbeiten, wirklich gute Früchte getragen. Und was die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Vormittag angeht, sind wir in allen Standorten, die wir betreuen, tatsächlich so, dass wir uns einmal wöchentlich auf Leitungsebene treffen und dass die Jahrgangsleitung mit den Klassenlehrkräften eigentlich einen Dauerdraht haben. Also die haben ein Kommunikationsheft in jeder Klasse, wo täglich irgendwie Nachrichten hin und her geschrieben werden. Wir laden uns gegenseitig zu Elterngesprächen ein und wir tauschen uns eigentlich fast täglich über einzelne Kinder immer mal wieder aus.
Ja, das hört sich sehr gut an. Genau, und du hattest gesagt, wir bleiben weiter freundlich. Das passt auch so zu dem letzten Impuls.
Ja.
Das ist nämlich dann die Selbstfürsorge, das ist freundlich bleiben zu sich selber.
Freundlich bleiben zu sich selber. Ach, das ist auch wieder fast ein ganzes Seminarthema, glaube ich. Ich bin der festen Überzeugung, dass Selbstfürsorge und Teamkultur viel miteinander zu tun haben. Ich glaube, wir müssen viel darüber sprechen, aber ich muss hier jetzt gerade nicht viel darüber sprechen, was man nach Feierabend für sich tun kann und sollte, um auch Abstand zu halten. Ich komme gerade selber auch aus einer Phase, wo ich die Arbeit mit nach Hause genommen habe, ganz unbewusst, und wo es mir dann eine Zeit lang nicht so gut damit ging. Und man selbst als erfahrene Fachkraft läuft man immer wieder in solche Sackgassen mal rein. Ich glaube, die zu erkennen und umzudrehen ist ganz gut und ganz wichtig. Aber sich als Team menschlich und kollegial jeden Tag wieder auf den Weg zu machen, ich glaube, das ist auch eine Form von Fürsorge für andere, aber auch für sich selbst, die das möglich macht, durch so einen Alltag und durch so eine Anforderung gut durchzukommen. Also das heißt, da gehe ich nochmal so ein bisschen auf Teamstruktur. Wir Wir versuchen nach den Teamsitzungen zumindest einmal im Monat, aber wir schaffen es häufiger, dann gemeinsam in der Pause noch was zu essen. Wir tauschen uns darüber aus. Wir versuchen Team-Events zu machen. Wir haben aber auch vor allen Dingen die Möglichkeit, von unserem Träger Beratung und Supervision in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da sollten auch viel mehr Leute drauf bestehen, wenn das nicht angeboten wird, dann nochmal was anzustoßen. Denn letztendlich investieren die Träger ja in das Wellbeing und in die Stabilität ihrer Einrichtungen, wenn sie das anbieten und wenn sie die Möglichkeit geben, das zu tun. Und dann ist eben die Frage, ob man vielleicht nochmal 70 bis 100 Euro für eine Beratungssitzung oder eine Supervision in die Hand nimmt oder 2 Wochen Krankmeldung in Kauf. Das ist vielleicht gar nicht jetzt an die Leute, die das hier hören, aber vielleicht hört ja einer mit, aber dann wäre es vielleicht ganz gut, dann mal ein bisschen Gedanken zu bewegen. Ja. Für alle, die vor Ort tätig sind, ist es, glaube ich, gut und wichtig, zu schauen, dass man kollegial gut miteinander auskommt, dass man sich untereinander gut versteht. Man muss nicht Freunde werden. Wenn das passiert, finde ich das auch immer nicht schlimm, aber dass man sich gut versteht und dass man weiß, für was und für welches Ziel man gemeinsam eigentlich arbeitet. Und dann fällt es zumindest uns gar nicht so schwer, im Außen freundlich zu bleiben, weil wir im Innern als Team auch die Sicherheit haben, dass wir uns mal auskotzen können und dass es da bleibt, wo es bleibt. Und dass man Psychohygiene eben nach innen auch mal betreiben kann, was uns dann viel mehr Kapazitäten gibt, im Außen geduldiger zu werden.
Ja.
Aber dieser gegenseitige Support und dieses Gefühl, dass man in die gleiche Richtung arbeitet, das ist, glaube ich, auch ganz schön und ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch Leitungsverantwortung ein bisschen. Ich glaube, dass Leitungen da eine große Rolle spielen, dafür zu sorgen, dass sich das gut und gleich anfühlt. So. Und dass Leitungen eigentlich die Aufgabe meiner Meinung nach haben, dafür zu sorgen, dass alle die bestmöglichen Arbeitsbedingungen vorfinden und gar nicht so sehr zu kontrollieren, ob alle so arbeiten, wie ich denke, dass sie arbeiten müssen. Ich glaube, das ist eine Perspektivfrage so ein bisschen.
Okay, dann ich fasse nochmal zusammen, was deine 5 Impulse waren. Zum einen eben diese Qualität der Kontakte, gerade auch mit Hinblick auf die großen Gruppen, dass jedes Kind sich mindestens einmal am Tag gesehen und wahrgenommen fühlt. Dann die Teamstruktur und eben auch die Teamsitzung und da der Austausch eben auch über die Kinder, was ja super, finde ich, auch zu der Qualität der Kontakte passt. Klare Absprachen mit dem Vormittag, was die Hausaufgaben sein können, was die leisten können und was auch vielleicht nicht. Genau, damit eben alle Beteiligten da möglichst gut durchkommen und das eben auch sinnvoll nutzen können. Dann die Zusammenarbeit mit der Schule, was ja dazu total passt, ne, zu den Hausaufgaben, also dass man das abspricht und dieses Dranbleiben an der Zusammen, also an dem Zusammen, an dem Angebot der Zusammenarbeit.
Ja, der aktive Part bleiben, vielleicht ist es das so ein bisschen, ne?
Ja, der aktive Part bleiben, genau. Und dann eben die Teamkultur, da auf das Team zu achten, damit da die einzelnen Mitarbeitenden da am besten möglich von profitieren können, um dann eben auch gut mit den Kindern dann arbeiten zu können. Also ja, das glaube ich ist auch tatsächlich, du meintest ja, das ist so ein bisschen auf deine Erfahrung basierend, aber das ist ja durchaus was ich jetzt sagen würde, man auf so gut wie jede OGS, OGT, GBS, wie immer es heißt, anwenden kann, weil es ja eben nichts absolut mega Spezifisches ist.
Jetzt nee, das ist es nicht. Und es kann, glaube ich, auch jeder in seiner eigenen Abstufung wieder für den eigenen Standort überprüfen. Also was ist, man muss ja nicht alle 5 Bereiche irgendwie in der gleichen Relevanz für sich annehmen, sondern man kann schauen, was liegt für uns oben auf, in welchem Umfang können wir es überhaupt leisten. Genau, wo stehen wir gerade und wo wollen wir vielleicht kleinschrittig auch hin?
Ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar im Hinblick auf die wilden Jahre, die uns jetzt erwarten. Wenn du dir eine Sache wünschen dürftest für diese wilden Jahre, was wäre denn so der Wunsch, der ganz oben bei dir aufliegt?
Ja. Ich wünsch mir viel, viel mehr Sichtbarkeit für das gesamte Thema. Soziale Arbeit, offener Ganztag und die Not, in der sich die Kindergeneration, die jetzt gerade ranwächst, befindet. Wenn wir große Politiker haben, die gerade sich hinstellen und sagen, wir müssen bei den Sozialabgaben oder bei den Sozialleistungen noch weiter kürzen und uns das auch betrifft, peu à peu, da kommen wir nicht drum rum, dann bekomme ich da tatsächlich ein bisschen Angst. Und ich glaube, dass der Fokus und die mediale Aufmerksamkeit viel mehr auf diesem Thema legen darf und sollte. Denn wir investieren in die Zukunft, in unsere Zukunft. Also das ist eben nichts, was über ein, zwei Jahre schnelle Renditen abwirft, aber das ist etwas, mit dem wir uns in 15 bis 20 Jahren beschäftigen müssen. Und dann werden Leute Fragen stellen, warum wir damals nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, das ist wirklich einer meiner größten Wünsche, dass wir mehr Aufmerksamkeit, politische und mediale Aufmerksamkeit auf dieses Thema bringen.
Ja, das ist ja was wir weitergeben können an alle, die jetzt hier heute zugehört haben. Wenn ihr da in der jeweiligen Position seid, da eben auf das Ganze aufmerksam zu machen. Und ich finde ja auch immer auch die Sichtbarkeit schon nur alleine in den Einrichtungen nach außen hin, ne, zu den Eltern und den Lehrkräften, wenn das noch nicht so da ist, als ersten Ansatzpunkt, von dem wir dann weitergehen.
Richtig.
Lieber Jonas, vielen, vielen Dank für die 5 Impulse und nochmal den Wunsch. Das war echt sehr spannend. Ich bedanke mich bei dir. Und,
hat mich sehr gefreut.
Ja, sehr gerne. Ich wünsche dir alles Gute für deine Einrichtung, dass es weiter so gut läuft.
Vielen Dank.
Gerne.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der PEDECO-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der PEDECO-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.